Wir brauchen neues Wachstum. Für dieses neue Wachstum müssen wir kämpfen.
Olaf Scholz will Wachstum. Nicht nur für die Umfragewerte der SPD, sondern auch für die deutsche Wirtschaft. Wie will er das hinbekommen? Darum geht's heute bei 11KM. Denn es sind nur noch 2,5 Wochen bis zur Bundestagswahl. Und wir schauen uns bei 11KM 4 Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen an. Und zwar mit Blick auf ein Politikfeld, das man vielleicht nicht automatisch mit dem Kandidaten verbindet. Nicole Konert aus dem ARD-Hauptstadtstudio erzählt uns in dieser Folge, wie Olaf Scholz und die SPD die deutsche Wirtschaftskrise in den Griff bekommen wollen und wie erfolgsversprechend die Idee ist, im Wahlkampf auf ein Thema zu setzen, das man in den Augen vieler selbst verbockt hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 6. Februar. Hallo Nicole.
Hallo.
In einer Zeit des wachsenden Gegeneinander braucht unser Land den Kanzler des Miteinanders.
Das war im Prinzip der Beginn des SPD-Wahlkampfs, eine Spitzenveranstaltung in Wolfsburg. Und man muss sich das so vorstellen, das war so eine Kongresshalle. Da passten 1.500 Menschen rein und das war auch wirklich brechend voll. Ganz, ganz viel wurde da im Vorfeld erstmal, ich sag mal, eingeheizt, der Saal. Dann wurde auch noch ein Video gezeigt, wo dann auch nochmal alles gezeigt wurde, was der Kanzler gemacht hat, wofür er steht.
Mit Sicherheit mehr Netto. Mit Sicherheit stabile Renten.
Auf so einer Veranstaltung, da ist alles durchchoreografiert. Das heißt, erstmal war da die ganze Politikprominenz aus Niedersachsen da, also Ministerpräsident Weil, der Arbeitsminister Hubertus Heil, der aus Niedersachsen kommt, Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende, der auch aus Niedersachsen kommt. Also Niedersachsen, VW, Wolfsburg ist eigentlich vor die SPD-Hochburg.
Begrüßen Sie, begrüßt mit mir den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und unseren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.
Und dann kam endlich der Moment, da kam dann Olaf Scholz auf die Bühne.
Hallo Wolfsburg.
Also man muss sich vorstellen, eine halbe Stunde lang wurde man quasi eingeheizt auf Olaf Scholz. Dann kam er und er sagte dann einfach, hallo Wolfsburg.
Normalerweise fange ich Reden so nicht an. Aber ich wollte es ausdrücklich machen, weil ich habe mir sehr gewünscht, dass wir hier beginnen mit dem, was wir hier machen. Im Wahlkampf, mit den Diskussionen, die stattfinden.
Wolfsburg ist die Stadt der VW-Krise, also diese ganze Stadt, das habe ich da auch vor Ort gemerkt, die lebt mit VW, durch VW, durchlebt diese Krise. Alles hängt irgendwie mit VW zusammen. Die Arbeitsplätze, habe ich meinen Arbeitsplatz oder nicht? Also da war die Halle war voll, da waren Menschen, teilweise von VW-Mitarbeiter, teilweise eben Schülerinnen und Schüler, teilweise auch Leute, die einfach mal sehen wollten, wie ist dieser Kanzler Scholz eigentlich? Und so merkte man da auch die Stimmung. Also es waren hohe Erwartungen, als der kam.
Und darum, hallo Wolfsburg.
Das klingt ja eigentlich mehr wie so ein Künstler, der auf die Bühne kommt. Es ist aber auch so ein bisschen salopp formuliert. Würdest du sagen, so war er da? Also ist er da eher locker aufgetreten?
Olaf Scholz ist im Wahlkampf anders, als man ihn kennt im Kanzleramt. Also der ist jetzt im Wahlkampfmodus. Das heißt, er spricht da frei, der hält die Reden meistens frei. Der hat da so seine Dinge, die er immer sagt.
Ja, wir haben Herausforderungen. Wegen dieses Krieges und den ökonomischen Folgen. Ja, wir haben Herausforderungen.
Man merkt, er ist etwas befreiter, weil er nicht mehr Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche Koalitionspartner. Die Koalition ist geplatzt und er will jetzt einfach SPD-Pur-Wahlkampf machen und sagt eben ganz genau, wofür er jetzt steht, wofür die SPD steht.
Dass wir dafür sorgen, dass wir einen stabilen Sozialstaat haben mit einer garantierten Rente, mit ordentlichen Löhnen.
Das sind dann die stabile Renten, das ist der Mindestlohn, das sind die Arbeitsplätze, die er sichern möchte. Er ist jetzt in einer anderen Rolle und ich würde auch sagen, dass er sich manchmal auch selber auf den Arm nimmt auf der Bühne.
Das eine ist die Bürokratie abbauen. Da sagen alle, haben Sie schon mal vom Politiker gehört? Ja, ne? So.
Ich möchte die Bürokratie abbauen.
Ist der Fall?
Ja, habt ihr schon mal gehört, oder? Weil er weiß, ja, seit 3 Jahren sagt er genau diesen Satz.
Ich rede nicht nur darüber, ich mach das auch.
Er teilt dann eben auch gegen andere Politiker aus, weil er ist jetzt Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD.
Ja, über Friedrich Merz hat er sich ja auch so ein bisschen lustig gemacht im Heute-Journal im ZDF Mitte Dezember.
Fritze Merz erzählt gern Tünkram.
Ist diese offensivere, vielleicht auch grenzüberschreitende Art jetzt Teil seiner Wahlkampfstrategie?
Ganz aus seiner Haut wird er nicht rauskommen. Also der sagt auch über sich selber, ich bin kein Entertainer, kein Zirkusdirektor. Aber man merkt schon, dass er jetzt sehr im Rahmen seiner Möglichkeit lockerer wird und dass er natürlich auch wirklich austeilt. Also das ist der Fritze Merz, der stellt sich auch auf die Bühne und sagt, naja, mit einer SPD-Pur-Regierung wäre dieses Heizungsgesetz so nicht passiert. Das war ein Fehler von Robert Habeck. Da schießt er also gegen den grünen Kanzlerkandidaten. Und ganz extrem schießt er auch gegen Christian Lindner, der, sagt er sehr klar, schuld daran sei, dass diese Regierung geplatzt ist.
Deshalb habe ich die FDP aus der Regierung entfernt. So wie der Beifall hier klingt, habe ich das Gefühl, das hätte ich früher machen sollen.
Also er zeigt sich jetzt als der, der jetzt durchgegriffen hat, der jetzt irgendwie auch austeilt und der auch zeigt, okay, ich stehe jetzt für die SPD pur Inhalte.
Wie wichtig war bei diesem Wahlkampfauftritt in Wolfsburg, was ja ein ganz wichtiger Wirtschaftsstandort ist in Deutschland, das Thema Wirtschaft?
Na, enorm wichtig, weil, also man muss sich das vorstellen, VW ist in der totalen Krise. Ein unglaublicher Kampf liegt hinter VW und den Gewerkschaften und der Betriebsrätin, hinter denen, welche Arbeitsplätze kann man noch sichern? Was heißt das jetzt für den konkreten Menschen vor Ort? Kann er seinen Arbeitsplatz noch behalten bei VW? Kriegt er noch Lohn? Wird er entlassen? Kanzler Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, möchte sich da jetzt auch da hinstellen und sagen, ich bin derjenige, der für die Sicherung der Arbeitsplätze steht.
Und ich habe mich immer mit dieser einen Frage beschäftigt, wie kann man sicherstellen, dass Arbeit und Beschäftigung gesichert bleiben, dass es gute Arbeit ist, dass man eine Zukunft hat.
Ich bin jemand, der für die Arbeiter kämpft, für die Mitte, für die Fleißigen und dass denen nichts passiert.
Olaf Scholz setzt in diesem Bundestagswahlkampf auf das Thema Wirtschaft, obwohl dabei ja eigentlich eher dem Unionskandidaten Friedrich Merz Kompetenzen zugeschrieben werden. Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Herbst 2024, da trauen fast 50% der Wählerinnen und Wähler in Deutschland Friedrich Merz zu, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und bei Olaf Scholz sind das nur 16% der Befragten. Der war ja, bevor er Kanzler wurde, sogar mal Bundesfinanzminister 2018 bis 2021. Wie viel Kompetenz auf dem Feld Wirtschaft hat er denn?
Was man schon bei Scholz sagen muss, und das betont er immer wieder in seinen Reden, in seinen Auftritten.
Ich war ja nicht immer Politiker von Beruf, sondern vorher habe ich auch was anderes gemacht. Einige sagen was Ordentliches. Und ich habe in der Zeit als Anwalt gearbeitet. Arbeitsrecht als Schwerpunkt.
Er betont immer, er ist Arbeitsrechtler. Er hat sehr, sehr viel gekämpft für Arbeitnehmer, die ihren Job verloren haben. Hat dann auch mit Gewerkschaften, Betriebsräten, mit Unternehmen verhandelt, wie man, er sagt es immer, einen Sozialplan so gestalten kann, dass die Leute irgendwie noch gut eine Abfindung bekommen oder ihren Arbeitsplatz noch behalten. Also er kommt von der anderen Richtung. Jetzt als Bundeskanzler ist er natürlich, war er die letzten 3 Jahre derjenige, der nicht nur für die Arbeitnehmer standen musste, sondern eben auch den Unternehmen sagen musste, was er für sie tut. Er ist mit seiner Partei, der SPD, die sehr gewerkschaftsnah ist, und er als ehemaliger Arbeitsrechtler eher auf der Seite der Arbeitnehmer. Und Friedrich Merz von der Union kommt halt aus der Wirtschaft. Er hat sehr lange in der Wirtschaft gearbeitet, hat wenig Regierungserfahrung, aber kennt die Bedürfnisse der Wirtschaft und sagt auch, ja, ich weiß genau, was ihr braucht. Und deswegen wird Friedrich Merz in dem Bereich mehr Kompetenz zugewiesen als Olaf Scholz, der eben auf der Arbeitnehmerseite rein vom Image her und auch von seiner Biografie her steht.
Trotzdem macht Olaf Scholz die kriselnde Wirtschaft in seinem Wahlkampf zum großen Thema. Wie steht's denn ganz aktuell um die deutsche Wirtschaft?
Es steht überhaupt nicht gut um die deutsche Wirtschaft. Und man hört seit 3 Jahren die deutsche Wirtschaft klagen, beschweren und auch Warnrufe, ganz, ganz viele Warnrufe, dass sie nicht mehr können. Und wenn man jetzt nur mal auf die Zahlen guckt, sind wir seit 3 Jahren in der Wirtschaftskrise. Die Bundesregierung musste jetzt auch das Wirtschaftswachstum runterkorrigieren.
Die deutsche Wirtschaft kommt auch in diesem Jahr nicht in Schwung. Die Folge, die Konjunkturprognose wird von der Regierung für 2025 deutlich gesenkt. Nach 2 Jahren Rezession hatte die Ampel im letzten Herbst noch mit einem Plus von 1,1% gerechnet. Doch nun wird nur noch ein Mini-Wachstum von 0,3% erwartet.
Und die Unternehmen, die klagen, aber jetzt immer lauter.
Eine tiefe Krise, attestiert der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Er befürchtet, das Laufende könnte zum dritten Rezessionsjahr in Folge werden.
Es gab auch einen Wirtschaftswarntag, dass sich da Verbände zusammengetan haben und gesagt haben, es geht nicht mehr. Wir können nicht mehr, es ist alles zu teuer, die Energiepreise sind zu teuer, die Bürokratie ist zu viel, wir schaffen das alles nicht mehr.
Und die Liste der Forderungen nicht neu. Aber angesichts der schwächelnden Wirtschaft besonders dringlich, sagen die Verbände.
Deutschland wird auch als quasi der schwächelnde Mann Europas wahrgenommen, was die Wirtschaft angeht. Wenn man jetzt mal auf die Automobilbranche guckt, dann sind es eben wirklich die Großen, wie zum Beispiel VW oder auch Ford, die sehr, sehr lange einfach auch aufs falsche Pferd gesetzt haben.
Nicht nur die Technik hat sich längst verändert, auch der Automarkt in Deutschland und weltweit. In dieser neuen Autowelt fährt VW deutlich weniger Gewinne ein.
Lange sich am Verbrennermotor festgehalten haben und nicht so viel investiert haben, zum Beispiel in E-Autos.
Vorbei auch bei Ford. Die Zeiten, als die Autobauer mit dem Fiesta Verkaufserfolge feiern konnten. Nun will die US-Firma in Köln 2.900 Arbeitsplätze abbauen. Das ist etwa ein Viertel der Stellen dort.
Das fällt denen jetzt auf die Füße, plus die hohen Energiepreise und dass es unglaublich viel Konkurrenz aus dem Ausland gibt, die einfach auch billiger produzieren. Ganz viele Zulieferer, kleine Zulieferer für die Automobilindustrie oder auch für die Stahlindustrie, auch die leiden. Die kennt man alle nicht. Das sind kleine Mittelständler, die auch sagen, es ist einfach alles viel zu teuer geworden. Das sind dann auch so Branchen wie eben Galeria Kaufhof, der Einzelhandel, Götz, die Schuhmarke, wo alles eigentlich Unternehmen, die man sehr, sehr lange kennt, die eben auch nicht mehr durchhalten konnten, weil auch der Konsum zurückgegangen ist. Die Leute auch gerade nicht wissen, möchte ich gerade so viel Geld ausgeben, wohin geht die Reise eigentlich?
Alles Dinge, die Scholz in seinen Regierungszeiten ja immer wieder beschäftigt haben, Stichwort Mobilitätsgipfel oder Hilfskredite zum Beispiel. Trotzdem steht die Wirtschaft jetzt so da, wie sie dasteht. Was ist denn das größte Problem, das Scholz als Kanzler hätte lösen müssen oder eben jetzt lösen muss, sollte er nochmal Kanzler werden?
Das größte Thema ist die Bürokratie. Ein unglaublich bürokratischer Apparat steckt da in Deutschland, wenn man irgendwas beantragen, neu machen will oder auch Fachkräfte zum Beispiel nach Deutschland holen will. Da steckt so viel Bürokratie, so viele Anträge dahinter, dass auch die Firmen sagen, also das geht so nicht mehr. Wir können doch nicht stundenlang Anträge ausfüllen. Wo sind wir eigentlich? Das geht in anderen Ländern viel einfacher. Das ist das, was die Unternehmen auch beklagen, was absolut bremst. Und deswegen sind manche Unternehmen auch in Schwierigkeiten.
Stichwort Fachkräftemangel hast du gerade angesprochen. Das Wort hört man ja immer wieder auch im Zusammenhang mit der deutschen Wirtschaft. Und jetzt gerade diskutieren ja alle das Thema Migrationspolitik. Welche Auswirkungen hat diese Diskussion auf die Wirtschaftslage?
Generell ist es so, dass die Unternehmen auch schon seit Jahren jammern und sich beschweren und sagen, uns fehlen die Fachkräfte. Dann gab es die letzten 3 Jahre von der Bundesregierung eine Fachkräfteinitiative. Und dann sind die Minister nach Südamerika geflogen, nach Afrika geflogen, haben überall dafür geworben, kommt nach Deutschland und arbeitet bei uns. Und auch das habe ich über die letzten Monate immer wieder gemerkt, dass gerade im Ausland, ich war da viel mit Ministern auch im Ausland dann unterwegs bei diesen Fachkräfteanwerben, dass sie auch gesagt haben, wenn sie so auf Deutschland gucken, und das ist jetzt auch die Befürchtung aktuell bei der Debatte, sind wir denn da eigentlich willkommen? Können wir da arbeiten? Gibt es vielleicht auch irgendwie Fremdenfeindlichkeit? Also es ist ein ganz kompliziertes Image, was wir da gerade haben und nach außen senden. Wer ist denn jetzt willkommen? Wer soll hier arbeiten und wer eigentlich nicht?
Also, der deutschen Wirtschaft geht's schlecht, die Kosten sind zu hoch, alles ist zu bürokratisch und es fehlen Fachkräfte. Das sind ja alles Entwicklungen, die sind nicht wirklich neu. Welche Verantwortung dafür tragen denn Olaf Scholz und die SPD nach 3 Jahren Kanzlerschaft?
Also er trägt Verantwortung insofern, weil er natürlich Kanzler ist von Deutschland und die letzten 3 Jahre auch versucht hat, etwas für die Wirtschaft zu tun. Jetzt muss man sagen, für alles kann er nichts, weil es gab diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und damit war klar, okay, Deutschland muss sich neu aufstellen, was die Energieversorgung angeht.
Kochen, heizen, der ganz normale Alltag. Viele haben aber mittlerweile Angst, dass sie ihre Gas- oder Stromrechnung nicht mehr bezahlen können.
Die ganze billige Energie aus Russland, die gab es plötzlich nicht mehr. Da musste Olaf Scholz handeln, der musste was tun, der musste gucken, dass wir selber als Bürgerinnen und Bürger bezahlbare Energiepreise haben, aber auch Unternehmen. Es gab mal, das hat man jetzt schon fast wieder vergessen, es gab ja mal die Befürchtung, oh Gott, wir haben Kältewinter, wir können da nicht heizen, was passiert dann?
Deutschlands größter Gasspeicher in Niedersachsen, betrieben von einer Tochterfirma der russischen Gazprom, soll fast leer sein.
Man hat sich über diesen Winter gerettet, indem man sehr viel Geld ausgegeben hat, um die Energiepreise zu senken, zu subventionieren für uns Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch für die Unternehmen. Das heißt, über das Schlimmste ist man drüber gekommen. Aber ab dann war es schon so, dass diese Regierung sich komplett verzettelt hatte in eigenen Streitereien und Befindlichkeiten und unterschiedlichen Positionen. Und diese Regierung hat dann auch nicht mehr mit einer Stimme gesprochen. Das hat auch die Wirtschaft gesehen. Also man wusste manchmal gar nicht, wenn die was beschlossen haben, was gilt denn jetzt? Weil einen Tag später schon der eine oder andere Koalitionspartner gesagt hat, ja, aber so habe ich es doch eigentlich gar nicht gemeint und ich sehe das. Und das sorgte für eine extreme Unsicherheit in der Wirtschaft. Das haben auch viele Wirtschaftsweise, also das sind die, die die Regierung berät, kritisiert, dass diese Unsicherheit nicht geht, weil die Wirtschaft nicht mehr weiß, wofür steht diese Ampelregierung.
Und für diese Unsicherheit sind also Olaf Scholz und die SPD zumindest teilweise verantwortlich, hast du gesagt. Lass uns jetzt mal ins Wahlprogramm von der SPD reinschauen. Was soll sich denn in Sachen Wirtschaft ändern, falls Olaf Scholz Kanzler bleibt oder wieder wird?
Was er immer so ins Schaufenster stellt, ist, er möchte die Energiepreise senken, also die Netzentgelte. Sagt er mal, Netzentgelte für Strom möchte er senken. Das ist ein Gesetz, das hat er eigentlich schon versucht, durch den Bundestag zu bringen, hat aber nicht geklappt, weil er einfach nicht die Mehrheit hat. Und jetzt steht es auch im Wahlprogramm.
Und was ganz zentral ist, ist, dass die Energiepreise nicht zu hoch sind. Da haben wir ein Problem.
Also er möchte die Energiepreise für Unternehmen senken. Und das ist elementar für die Unternehmen, weil die sagen, es ist alles zu teuer.
Dafür muss man was tun. Das kommt nicht von alleine.
Er möchte den Wirtschaftsstandort Deutschland fördern.
Ich sage, lasst uns einen Made-in-Germany-Bonus einführen. Was ist das? Mal erst klatschen, wenn ich es erklärt habe.
Das heißt, man bekommt sehr unbürokratisch eine Investitionsprämie. Unternehmen, die in Deutschland investieren, weil, das sieht er auch, die Unternehmen gehen weg und sagen, das ist alles so kompliziert, zu teuer, warum soll ich in Deutschland noch investieren? Wir gehen ins Ausland.
Okay, das heißt, dabei geht es dann vor allen Dingen darum, den Standort Deutschland für die Wirtschaft und Unternehmen interessanter zu machen oder interessant zu halten, indem man da auch fördert. Und das ist dann dieser sogenannte Made-in-Germany-Bonus, richtig?
Genau, das ist der Made-in-Germany-Bonus. Das ist auch so ein bisschen abgekupfert von den USA, dass man sagt,
die haben nämlich mit ihrem Inflation Reduction Act, wo es um ganz andere Dinge ging als Inflation Reduction, aber egal. Sie haben unter anderem möglich gemacht, dass es für Unternehmen eine Steuerprämie gibt, wenn sie investieren.
Warum sollen wir das in Deutschland eigentlich nicht auch tun? Und das ist der Versuch, der übrigens nicht nur bei der SPD in dem Wahlprogramm steht, sondern interessanterweise auch bei den Grünen, die Unternehmen in Deutschland zu behalten. Bürokratieabbau, ein Riesenthema. Es soll weniger Anträge, alles unkomplizierter sein, aber das ist eben auch ein dickes Brett.
Das kann ich sagen, ist wirklich Arbeit im Unterholz. Denn wir haben tatsächlich über Jahrzehnte parteiübergreifend, sage ich ausdrücklich, bürokratische Regelungen geschaffen, wo weder die, die das verwalten, noch diejenigen, die Anträge stellen sollen, noch wissen, wie sie das alles auseinanderkriegen. Und das muss sich ändern.
Und er möchte vor allem Bürgerinnen und Bürger entlasten, steuerlich entlasten. Also 95% der Bürgerinnen und Bürger sollen entlastet werden. Das hat man dann auch auf dem Parteitag der SPD gesehen, als Kanzler Scholz nochmal als Kanzlerkandidat gekürt wird, da kam der Generalsekretär Matthias Mirsch plötzlich ganz am Ende des Parteitags mit einem Bierdeckel um die Ecke.
Und wir haben uns im Willy-Brandt-Haus Gedanken gemacht, wenn ihr dann nach einem harten Wahlkampftag vielleicht zurückgeht und vielleicht das eine oder andere Feierabendbier oder die eine oder andere Cola oder Limonade macht, dann ist der Wahlkampf noch nicht zu Ende. Und was braucht man dann?
Und auf diesem Bierdeckel stehen eben ganz viele steuerliche Entlastungen. Am Ende soll eine Familie, die 75.000 Euro im Jahr verdient und zwei Kinder hat, eben fast bis zu 3.000 Euro entlastet werden. Da stehen dann Mehrwertsteuersenkungen, kostenfreies Schulessen oder auch eine Kindergelderhöhung drauf. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Entlastungen, die nicht unbedingt alle zusammenhängen. Aber das war eben die ganz einfache Rechnung von der SPD. Hier habt ihr den Bierdeckel, geht damit in den Wahlkampf und zeigt, wie 95% der Leute zum Beispiel entlastet werden könnten. Und hier haben wir ganz viele Vorschläge auf einem Bierdeckel, den man gut verteilen kann.
Also eine Steuerrechnung auf einem Bierdeckel, da klingelt aber was bei mir. Also das kenne ich doch. Das hat doch mal Friedrich Merz gefordert, 2003, dass man seine Steuererklärung auf einem Bierdeckel machen können müsste. Also das hat sich die SPD nicht selber ausgedacht, oder?
Genau, das ist auch sehr kokettiert von der SPD.
Einer hatte sich schon mal versucht an einem Bierdeckel. Wir haben das nochmal neu gemacht.
Bei den letzten hat es nicht funktioniert. Bei uns funktioniert es jetzt mit dem Bierdeckel. Die Idee ist gut geklaut und wir machen es eben besser.
Jetzt, geklaut, wenn man auf diesen,
gut geklaut ist besser als schlecht selber erfunden. Aber natürlich, wenn man diesen Bierdeckel anguckt, dann schaut man schon drauf und wundert sich und fragt, wird das wirklich alles umgesetzt? Mhm. Passt das so wirklich für eine Familie? Stehen da einfach nur viele Wahlversprechen drauf? Also auch so ein Bierdeckel von der SPD ist mit Vorsicht zu genießen.
Also die Grundidee ist, Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Klar, dahinter steckt die Hoffnung, wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, dann geben sie auch mehr aus. Das könnte dann die Wirtschaft ankurbeln. Und im SPD-Wahlprogramm, da stehen ja, wie du sagst, noch andere Ideen. Die kosten aber alle Geld. Wie sollen die denn finanziert werden?
Ja, das ist das Grundproblem, woran ja auch die Ampelregierung gescheitert ist. Woher kommt das Geld? Und der Bundeshaushalt ist einfach nicht so groß, wie er sein sollte, um wirklich alles finanzieren zu können. Und da gibt es eben verschiedene Ideen. Es wird ein Deutschlandfonds gefordert, in dem dann auch Geld drin ist für Investitionen. Das ist dann nochmal extra.
Wo wir privates und öffentliches Geld zusammenpacken, um zu investieren. Zum Beispiel in kommunale Wärmenetze, zum Beispiel in Stromautobahnen.
Wir haben ja immer die letzten Jahre die Diskussion gehabt, es gibt nicht genug Geld für alles im Haushalt. Es gibt die Schuldenbremse, die eben dafür sorgt, dass man nicht für alles Geld ausgeben kann, dass man sich nicht so sehr verschulden kann. Und der Deutschlandfonds ist jetzt so ein Instrument, dass man sagt, also es sollen bestimmte Investitionen daraus kommen.
Woher soll denn das Geld kommen für diesen Deutschlandfonds und wie soll das dann mit der Schuldenbremse gehen?
Ja, also generell ist ja in den Wahlprogrammen vorgesehen bei der SPD, dass man die Schuldenbremse auch reformiert. Manche Investitionen eben Infrastruktur oder auch vielleicht in Militär soll eben da nicht relevant sein. Es wurde ja so ein 100 Milliarden Sondervermögen geschaffen für die Bundeswehr. Das ist jetzt so gut wie leer bald. Und da sagt man, man guckt so in die Zukunft und sagt, uns geht das Geld aus. Wir haben nicht so viele steuerliche Einnahmen. Wir werden gucken müssen, also Infrastruktur, wie finanzieren wir das? Militär und Ukraine-Hilfen, wie finanzieren wir das? Es wird nicht reichen. Und jetzt guckt man eben, durch welche Extrafonds, durch welche Extrasteuern kann man dieses ganze System umstellen. Und das ist eben eine Reform der Schuldenbremse. Das sind Extrafonds, aus denen das Geld kommt. Und, das ist der dritte Punkt, das sind eben die Steuern, dass vermögende Topverdiener bald mehr zahlen sollen und dadurch, dass die mehr Steuern zahlen, soll das Ganze finanziert werden. Das sind bisher nur Ideen, wie das am Ende umgesetzt wird, ob das umgesetzt wird, ja. Aber natürlich geht jetzt jeder in den Wahlkampf und sagt, okay, wir müssen in Zukunft was tun, wir müssen es anders finanzieren, weil wir haben uns 3 Jahre nur ums Geld gestritten.
Ja, was sagst du denn? Nicole, wie realistisch sind diese Versprechen, diese Pläne von der SPD und Olaf Scholz? Also wie viel könnten Sie davon in Regierungsverantwortung tatsächlich umsetzen?
Tja, es kommt immer darauf an, mit wem er in Zukunft regieren wird und ob er überhaupt regieren wird. Das sind natürlich viele Wahlkampfversprechen, die immer gemacht werden und die in dem Programm stehen. Die Vermögensteuer steht schon immer im SPD-Wahlprogramm. Bisher wurde sie nicht umgesetzt und die Vermögensteuer ist für viele eben auch relevant, dass eben Menschen mit viel Vermögen höhere Steuern zahlen und damit das System finanzieren. Dass das kommt, ich sehe es noch nicht, weil es ist bisher noch nicht umgesetzt worden. Und es sieht auch nicht danach aus, dass zukünftige Koalitionspartner, mal angenommen es wäre mit der Union, da ein großer Fan von wären und sagen, oh, jetzt wollen wir auch die Vermögensteuer. Das würde gegen alles gehen, was die CDU, die Union eigentlich findet. Der Deutschlandfonds, es ist eben wieder ein Fonds, der wieder ein extra Topf ist. Und wir erinnern uns, es gab ja so ein Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht, dass man auch gesagt hat, extra Fonds und das geht alles nicht mehr. Es muss eigentlich alles sehr klar sein, wofür ist was. Auch da bin ich gespannt, ob so ein extra Fonds kommen wird, ob man es schaffen kann. Die Reform der Schuldenbremse. Ich glaube, dass das wird eine zukünftige Regierung in irgendeiner Form angehen müssen, weil es eben Investitionen gibt, die nicht unbedingt in dieser Schuldenregel drin sein müssten. Da gibt es viele Wirtschaftsexperten, die sagen, man kann eigentlich so nicht mehr in Zukunft den Haushalt aufstellen und manche Investitionen und manche Dinge müssen da eigentlich extra behandelt werden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da rangeht, aber das wird alles dauern.
Wenn wir jetzt aber mal auf den Wahlkampf nochmal kommen, dann steckt Olaf Scholz ja irgendwie in der Klemme. Also der war als Kanzler nicht besonders erfolgreich mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung. Und anderen Parteien und Politikern wird mehr Expertise in Sachen Wirtschaft zugetraut. Wie clever oder erfolgsversprechend ist das denn dann, strategisch auf dieses Thema Wirtschaft zu setzen im Wahlkampf?
Ne, weil das Thema Wirtschaft neben dem Thema Migration die beiden Themen sind, die die Menschen beschäftigt und die auch absolut wahlentscheidend sind. Weil wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, kann ich meinen Arbeitsplatz verlieren, habe ich kein Geld mehr, kann ich mehr einkaufen gehen, muss mir Sorgen machen um meine Familie. Also das ist elementar, das Thema Wirtschaft. Und dadurch, dass wir so Krisenjahre hatten jetzt der Wirtschaft und jeden Tag es irgendeine Meldung gab, welches Unternehmen pleite gegangen ist, wo Arbeitsplatzabbau angekündigt wird, wo gekämpft wird, dass Arbeitsplätze nicht verloren gehen, gibt es diese extreme Verunsicherung in der Bevölkerung. Wie kann ich mir denn in Zukunft noch irgendwas leisten? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Und auch dieses Gefühl, oh, es wird alles teurer. Ich bekomme aber nicht unbedingt mehr Lohn oder ich bekomme mehr Lohn, aber das ist sofort weg, weil mir dann irgendwelche höheren Krankenkassenbeiträge abgezogen werden oder die Lebensmittel im Supermarkt teurer werden. Also dieses Gefühl, dass man den Wohlstand, den man sich da über Jahre aufgebaut hat, als Familie zum Beispiel, dass der in Gefahr ist. Und auf dieses Thema setzt natürlich jetzt jede Partei und auch die SPD, die sagt, ich sorge dafür, ich, Olaf Scholz, sorge dafür, dass es mehr Wachstum gibt und dass eure Löhne stabil bleiben und dass eure Arbeitsplätze sicher sind. Das ist das Versprechen, was er gerade überall macht.
Dieses Wahlkampfpaket, dieses Wahlkampfthema Wirtschaft, wie erfolgsversprechend ist das für die SPD und Olaf Scholz in diesem Wahlkampf?
Ich glaube, die große Herausforderung wird jetzt wirklich sein, dass Olaf Scholz den Menschen erklärt, warum er, der, und das haftet an ihm, er, der 3 Jahre Kanzler war, warum er wirklich mehr für die Wirtschaft tun kann. Und da ist natürlich ein Kanzlerkandidat der Union, dem man ohnehin mehr Wirtschaftskompetenz zuschreibt, ein großer Konkurrent. Weil die Leute sagen, na gut, er kommt aus der Wirtschaft, er weiß das und er wird das jetzt alles mal irgendwie ändern. Und das ist natürlich etwas, was ein absoluter Nachteil ist für Olaf Scholz, der 3 Jahre lang Ampelstreitereien, eine Wirtschaftskrise, viele Firmenpleiten gingen durch die Presse. Und deswegen wird man jetzt sehen müssen, wie sehr er wirklich sich dahinstellen kann und glaubwürdig sagen kann, ich kämpfe für eure Industriearbeitsplätze. Das Thema Glaubwürdigkeit ist ein Riesenthema natürlich auch in diesem Wahlkampf. Wer kann glaubwürdig wirklich erklären, wie entlastet er mich, was sorgt er am Ende für meinen Geldbeutel? Aber auch, was macht er, damit mein Unternehmen nicht pleite geht? Also ich glaube, das sind schon 2 sehr entscheidende Faktoren, wie glaubwürdig die jeweiligen Parteien, ob das jetzt ein Olaf Scholz ist oder auch ein Friedrich Merz, klar machen können, wir werden jetzt was ändern, wir sorgen für Sicherheit für deinen Arbeitsplatz und Sicherheit der Wirtschaft, das wird schon entscheidend sein. Und da wage ich ehrlicherweise keine Prognose, weil je nachdem, in welchem Bereich wer unterwegs ist, ist es glaubwürdig oder auch nicht für den einen oder anderen.
Nicole, vielen Dank dir.
Sehr gerne, danke für das Gespräch.
Nicole Kohnert aus dem ARD-Hauptstadtstudio beobachtet für uns die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und die deutsche Wirtschaft. Auf tagesschau.de findet ihr immer die aktuellsten Entwicklungen in Sachen Wahlkampf und Wirtschaft und unsere anderen drei FKM-Folgen aus der Reihe KW Kanzler. Die findet ihr in der Podcast-App eurer Wahl, die vielleicht ja sogar die ARD-Audiothek ist. Wir beschäftigen uns bei 11KM natürlich weiter mit der Bundestagswahl. Nächste Woche zum Beispiel, da schauen wir mal, wie groß die Rolle der Frauen im neuen Bundestag sein wird. Kleiner Spoiler, wahrscheinlich kleiner als jetzt. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Nicole Ahles. Produktion Konrad Winkler, Jakob Böttner, Laura Picerno und Marie-Noël Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Den kennt ihr vielleicht schon. Zur Bundestagswahl gibt's samstags jetzt Sonderfolgen. Da schauen die Kolleginnen und Kollegen in die Wahlprogramme mit Blick auf ein Thema. Hört doch mal rein. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.